Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Campusgespräch, dem Interview-Podcast der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ich bin Jana Kampe und hier spreche ich regelmäßig mit spannenden Personen unserer Uni und auch drumherum, um deren Erfahrungen und Wissen mit Ihnen zu teilen. Ich selbst habe vor ein paar Jahren mein Psychologie-Masterstudium hier an der Uni Jena absolviert und jetzt als Leiterin des Projekts zum Aufbau eines studentischen Gesundheitsmanagements an der Uni Jena liegt es mir ganz besonders am Herzen, über Themen zu sprechen, die direkt oder indirekt mit Gesundheit zusammenhängen. Und dieser Podcast Campusgespräch lebt ja auch von Ihrer Beteiligung und Partizipation. Und wie sowas ganz konkret aussehen kann, zeigt unter anderem diese Folge. Denn hier haben wir uns zusammengetan mit dem Seminar Beziehungen zwischen Arbeit, Freizeit, Familie in einer sich verändernden Arbeit. Welt. Hier haben sich 5 Masterstudierende sehr intensiv in einer Arbeitsgruppe zu dem Thema Work-Life-Balance im Studium beschäftigt. Und diese 5 Studierenden sind Carla und Marie sowie Marleen, Daniel und Ruth. Sie sprechen in dieser Folge ganz offen über das Thema Work-Life-Balance im Online-Semester. Welche Herausforderungen gibt es und wie gehen sie damit um? Dabei wird es nicht nur wissenschaftlich, sondern auch sehr konkret und praxisbezogen zugehen. Also hier werden wirklich konkrete Probleme genannt, konkrete Lösungsideen und teilweise diese Lösungsideen sogar nochmal kritisch diskutiert. Insofern hoffe ich, dass Sie da einiges mitnehmen können. Hier hören Sie also wirklich einen bunten Mix aus Forschungsbefunden, theoretischen Modellen und vielen persönlichen Erfahrungen der 5 Studierenden. Ganz viel Freude am Campusgespräch, das dieses Mal als Studierendengespräch stattfindet.
Wir sind ständig online, immer und überall erreichbar und sogar nachts, wenn wir schlafen, liegt das Handy neben uns auf dem Nachttisch. Und für uns Studierende gibt es halt eben nicht dieses Nachhausekommen von der Arbeit, man hört auf mit Arbeiten, sondern wenn wir nach Hause kommen, dann fängt die eigentliche Arbeit für uns ja erst an. Also wir schreiben Essays, wir lernen auf Prüfungen, wir bereiten im besten Fall Vorlesungen vor und nach. Und viele von uns haben halt auch noch einen Job neben dem Studium, den sie noch unter einen Hut kriegen müssen oder sind sogar bereits Eltern und müssen sich noch um ihre Kinder kümmern, wenn sie nach Hause kommen. Und gerade in diesem Semester, dem Corona-Semester, wo Online-Sein und das virtuelle Arbeiten für uns im Vordergrund steht und zu unserem Job gehört, fühlen wir uns oft gestresst und viele von uns fühlen sich auch überfordert. Und die genannten Belastungen, wie eben dieses ständige Erreichbarsein und Online-Sein, den unsere Generation sowieso schon ausgesetzt ist, wurde durch dieses Online-Semester unserer Meinung nach extrem verstärkt. Und deshalb möchten wir in dieser Podcast-Folge uns näher mit unserer Work-Life-Balance als Studierende auseinandersetzen. Also möchten uns mit Fragen beschäftigen, wie zum Beispiel, kann ich Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit ziehen, wo es eigentlich schon längst gar keine Trennung mehr gibt, weil wir, wie ich bereits gesagt habe, irgendwie unsere Arbeit mit nach Hause nehmen. Und ist eine Trennung überhaupt noch irgendwie nötig? Brauchen wir das? Und wie bekomme ich eben alles unter einen Hut und auf welche Strategien kann ich zurückgreifen, um die Balance in meinem Leben zu finden und die auch halten zu können? Also und neben dem Ganzen alles unter einen Hut bringen, darf man ja auch nicht vergessen, irgendwie sich selbst was Gutes zu tun. Also wie kann ich neben Leistungsdruck und Zeitmangel irgendwie entspannter sein, um mein Leben genießen zu können und ausgeglichen zu sein? Entsprechend der aktuellen Situation haben wir uns heute über Zoom getroffen, um über genau diese Fragen näher zu sprechen. Und wie ihr ja alle wisst, befinden wir uns mitten im Online-Semester und vieles dieses Semester eben nicht mehr so, wie wir es aus den anderen Semestern gewohnt sind. Und deswegen würde ich gern die Frage an andere Studierende stellen: Was hat sich denn für euch konkret verändert und wie sieht jetzt euer Alltag aus?
Vor allem hat sich für mich verändert, dass ich nicht mehr auf Präsenzveranstaltungen sein kann und eben auch nicht mehr in der Bibliothek lernen kann. Also das Lernen in der TULP, das war für mich eigentlich immer ein großer Teil meines Studiums und das kann ich jetzt nicht mehr machen.
Ja, also für mich ist es auch vor allen Dingen so, dass mir der soziale Kontakt irgendwie in den Seminaren fehlt, also sich austauschen zu können während den Präsenzveranstaltungen, mit meinen Freunden lernen zu können und so. Und das fehlt gerade auf jeden Fall und ist auch sehr, sehr anders als zu davor.
Und habt ihr euch irgendwie mittlerweile mit der Situation gut angefreundet? Also ich kann von mir sagen, dass ich die ersten paar Wochen des Semesters super anstrengend fand und die ganze Zeit Kopfschmerzen hatte von dem Ganzen vor dem Laptop sitzen. Seid ihr damit jetzt mittlerweile cool und könntet euch noch ein Online-Semester vorstellen oder wie ist das bei euch?
Also ich muss sagen, ich finde das schon sehr anstrengend mit dem Online-Semester und ich merke auch, dass ich da einfach weniger motiviert bin, in den Seminaren und Veranstaltungen selber, wenn ich da drin sitze, als wenn ich da wirklich hingehen würde in irgendeinen Raum und da sitzen würde. Und deswegen, ja, also ich würde mich jetzt nicht so ultra freuen auf noch ein Online-Semester, glaube ich.
Ja, bei mir ist es so, dass ich in einer ziemlich großen WG wohne und es ist manchmal einfach zu viel los hier. Also es gibt sehr viel Ablenkungspotenzial, dann klingelt das Geschirr in der Küche und dann möchte man wissen, was los ist. Und dann ist man irgendwie sehr, sehr schnell wieder vom Lernen abgelenkt und kommt gar nicht so sehr dazu, sich auf das zu konzentrieren, was gerade vielleicht wirklich ansteht. Ja, deswegen für mich wäre es auch auf jeden Fall irgendwie wieder wünschenswert, wieder in der Uni sein zu können und mich da aufs Lernen dann ganz konzentrieren zu können.
Genau, da sind wir irgendwie direkt von den ganzen Veränderungen zu den ganzen Herausforderungen geschwommen, die eben damit zusammenhängen. Genau, was sind für euch so die größten Herausforderungen, die mit diesen Veränderungen jetzt gekommen sind?
Also für mich ist es vor allem die Einteilung meiner Arbeitszeit und meines Arbeitsraumes. Dadurch, dass ich nicht mehr so die Möglichkeit habe, woanders zu lernen oder tatsächlich irgendwie ein Arbeitszimmer zu haben, fällt mir das sehr schwer, tatsächlich mich zu motivieren, was für die Uni zu tun. Und ich habe sowieso ein Problem mit Prokrastinieren und das macht es nicht einfacher, wenn ich mir nicht so einen richtigen Zeitraum setzen kann, wo ich in die Bibliothek gehen kann. Also das ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung von mir, die Einteilung meiner Arbeitsplätze und die Einteilung meiner Arbeitszeit.
Ja, ich glaube auch, dass durch das Zuhause-Lernen irgendwie diese Grenzen zwischen diesem Arbeiten oder halt dieses Studium und das private Leben total verschwimmen und man ganz oft irgendwie diese Grenzen neu verhandeln muss. Es gibt in der Literatur dazu auch einen Begriff und der heißt Entgrenzung und der findet, wie Ruth auch eben schon gesagt hat, zum einen halt zeitlich statt, also dass es keine festen Arbeitszeiten mehr gibt, also mir das vielleicht selber einteilen muss und zum einen findet so eine Entgrenzung, kann die auch dann räumlich stattfinden, also das heißt, dass ich in dem gleichen Zimmer, wo ich arbeite, dann auch meine Zeit, Freizeit verbringe. So eine Entgrenzung kann aber auch technisch sein zum Beispiel, also wir haben alle ein Handy wahrscheinlich mittlerweile, wir können zu jeder Zeit Mails empfangen oder Nachrichten aus Gruppenchats zu irgendwelchen Uni-Aufgaben und können vielleicht gar nicht mehr so gut abschalten wie davor. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt im schlimmsten Fall wirklich dann zu Überforderungen oder Stress oder dann auch natürlich zur Krankheit führen kann.
Ja, man hört ja auch irgendwie ständig, dass es gut ist, wenn man Arbeit und Freizeit voneinander trennt. Also zumindest wurde mir das immer so gesagt. Irgendwie geht das mit einher, dann für mich zumindest, dass ich gesund bleibe, wenn ich Arbeit und Freizeit trenne, strikt trenne. Und zum Beispiel bin ich auch keine Person, die im Bett lernen kann. Ich weiß nicht, ist das für euch auch so? Trennt ihr eure Sachen oder könnt ihr beides gleichzeitig? Oder wie macht ihr das?
Ich mache das auch so auf jeden Fall, dass ich so feste Arbeitszeiten habe und mir auch versuche, so Blöcke in meinen Kalender einzuteilen, wo ich dann halt auch schon gucke, wo ich Aufgaben erledigen möchte. Wenn es geht, versuche ich dann natürlich auch irgendwie rauszugehen und in die Tulp zu gehen und dann auch vielleicht einfach mal mein Handy im Spinn zu lassen, genau. Aber ich glaube, das mag halt für manche halt hilfreich sein und für andere ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für manche eher, also diese Flexibilisierung irgendwie von Arbeitsort und vielleicht auch von Arbeitszeiten auch viele positive Aspekte hat. Also zum Beispiel, wenn man vielleicht Kinder hat oder einfach auch generell irgendwie eine Nachteule ist und einfach gerne abends arbeitet oder nachts arbeitet. Genau, ich glaube einfach, dass es da eher gilt, herauszufinden, was für einen selbst irgendwie wichtig ist und dort die Grenzen zu schaffen, wo man sie braucht und vielleicht auch in den Situationen diese zu schaffen, wo man sie braucht und dann auch zu gucken, wie stark muss ich mich da jetzt gerade abgrenzen oder wie viel kann ich vielleicht auch das gerade zulassen.
Also ich bin auch jemand, für den das, glaube ich, eigentlich normalerweise gar nicht so entscheidend ist, dass das so strikt getrennt wird. Aber mir fehlt auch zumindest die Möglichkeit zu haben, so größere Projekte oder Aufgaben dann in der Tulp machen zu können, weil mir das auch einfach zu Hause schwerer fällt. Und da hilft mir auch diese einfach räumliche Grenze, irgendwo konzentriert zu arbeiten, ohne dass so viel potenzielle Ablenkung drumherum sein kann.
Also was ich jetzt bei euch rausgehört habe, war auf jeden Fall, dass es nicht dieser eine Weg gibt, was gut oder schlecht ist, sondern wirklich dieses mit sich selber aushandeln, was für ein Typ bin ich und was brauche ich, um eben das in Einklang zu bringen?
Also es ist halt auch wirklich so, dass in der Literatur so zwei Extreme erstmal nur unterschieden werden. Also einmal SegmentiererInnen, denen es besonders wichtig ist, irgendwie alles ganz, ganz strikt zu trennen. Also die möglicherweise, weiß nicht, wenn man später mal arbeitet, sogar vielleicht zwei Schlüsselbündel hat für einmal das private Heim und einmal für die Arbeit. Und dann wiederum auf der anderen Seite des Kontinuums als Extrem diese IntegriererInnen, die überhaupt gar kein Problem damit haben, die Arbeit in ihr Leben zu lassen und vielleicht auch gerne ArbeitskollegInnen mit nach Hause bringen oder genau einen Kalender vielleicht auch für beides haben, also für die Arbeit und für private Veranstaltungen. Aber ich glaube, es ist einfach irgendwie vielleicht gut zu wissen, dass es diese beiden Pole gibt. Ich glaube, viele können sich irgendwo in der Mitte einordnen oder auf, zu irgendeiner Seite hin. Vielleicht kommt es dann auch wieder auf die Situation drauf an, wo man gerade wie dann handelt.
Genau, das klingt ja auch schon so ein bisschen nach, wie wir selber damit umgehen. Also vielleicht habt ihr noch irgendwie konkrete Beispiele oder Strategien. Also wir haben jetzt gehört, dass es beide Arten gibt, IntegriererInnen und SegmentiererInnen. Aber genau, was sind denn da so konkrete Strategien oder Beispiele, die man jetzt auch anderen Studierenden mit auf den Weg geben könnte?
Eine gute Strategie, die Marlene auch eben schon angesprochen hatte, war, sich wirklich feste Arbeitszeiten festlegen. Also wenn ich dann sage, okay, ich mache von 10 bis 17 Uhr Uni und danach habe ich Pause. Also gemeinsam mit meinen Arbeitszeiten, die ich mir einplane, eben mir aber auch bewusste Pausen einplanen, wo ich dann auch ohne schlechtes Gewissen Pause machen kann. Also dass ich von Anfang an mir meine Woche oder auch nur meine Tage so organisiere.
Und diese Pause kann man dann auch echt schon ja gut planen und dann auch vielleicht auch sich mal da mit Freundinnen treffen, um Kaffee zu trinken oder so. Und ich glaube, was da vielleicht auch noch eine wichtige Strategie sein könnte, wäre, wenn es einem wichtig ist, halt auch Personen in seiner Umgebung Erwartungen und Wünsche vielleicht dementsprechend auch zu kommunizieren. Also damit irgendwie Grenzüberschreitungen nicht stattfinden. Zum Beispiel, wenn man sich dann gerade auf eine Pause, auf einen Kaffee trifft und vielleicht gerade irgendwie Uni sein lassen möchte, dass man das vielleicht schon vornherein festlegt, so hey, wir treffen uns jetzt auf einen Kaffee und machen Pause und lass uns doch einfach irgendwie später über Uni-Zeug dann wieder weiterreden. Ich glaube, dafür kann es dann auch hilfreich sein, irgendwie vielleicht auch Distanz zwischen zwei Bereichen zu schaffen. Also wenn ich zu Hause irgendwie eigentlich mein Freizeitbereich für mich ist, dass ich dann halt in die Tulp gehe und dort weiter lerne.
Die ja auch in aller Munde ist schon in den letzten Monaten und Jahren, ist die Achtsamkeit, wo es ja vor allem darum geht, erstmal herauszufinden, was ich wirklich brauche. Das wäre eine Möglichkeit, um eben auch herauszufinden, brauche ich irgendwie mehr Grenzen in meinem Leben oder wie gehe ich eben an bestimmte Dinge ran. Da gab es zum Beispiel auch im Campusgespräch einmal, der Dr. Albrecht hat hier gesprochen, der ist am Institut für angewandte Ethik und hat so ein Projekt Achtsame Hochschule in der digitalen Gesellschaft. Genau, falls euch das noch weiter interessiert, könnt ihr da ja auch nochmal reinschauen.
Ja, die Strategien und Techniken hören sich ja erstmal absolut sinnig und auch voll praktisch an. Aber voll oft geht es uns ja so, dass man im Alltag irgendwie schnell in den alten Trott wieder zurückverfällt und alles, was man sich irgendwie vornimmt, hält man vielleicht die ersten paar Tage durch und dann verfällt man wieder in die gewohnten Verhaltensmuster. Und da frage ich mich irgendwie, woran liegt das eigentlich? Also könnt ihr das irgendwie benennen für euch?
Ja, vor allem sind ja erstmal die Intentionen, ein bestimmtes Verhalten auszuführen und dann das Verhalten tatsächlich auszuführen, zwei ganz verschiedene Dinge. Denn es ist zwar eine schöne Vorstellung, sich zu überlegen, dass alle Verhaltensweisen, die wir so an den Tag legen, von uns geplant sind und die wir halt bewusst und geplant ausführen. Nur leider gibt es da oft einfach so eine Lücke zwischen. Und denn ich glaube, ungefähr 50% unserer Verhaltensweisen sind tatsächlich Gewohnheit. Also ganz viele Dinge, die machen wir, ohne tatsächlich noch weiter drüber nachzudenken. Oder auch andere Dinge machen wir, weil es uns in dem Moment einfach gemütlicher ist und wir da gerade irgendwie hedonistische Ziele verfolgen. Oder weil wir einfach gerade total sauer sind. Also Emotionen sind auch eine ganz große Rolle so in dem Spiel unseres Verhaltens. Genau, das heißt also erstmal kann man das so trennen, was ist eigentlich eine Intention und was ist mein Verhalten.
Ich habe das zum Beispiel auch bei mir gemerkt, dass ich mir jetzt während der Corona-Zeit auch vorgenommen habe, morgens immer Yoga zu machen. Und so 2-3 Wochen habe ich das auch gemacht, aber dann irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sich denkt, ja, vielleicht macht man doch mal einen Tag Pause und dann macht man nochmal 2 Tage Pause und Da ist es dann auch sehr viel schwieriger, so einen unregelmäßigen Rhythmus durchzuhalten, als wenn man ja sich da ganz klar dran hält und das wirklich jeden Tag macht. Und ich hatte auch viele gute Gründe, das zu machen, aber ja, am Ende habe ich es dann doch irgendwann sehr viel seltener gemacht. Und ich mache es zwar noch ab und zu, aber nicht mehr so, wie ich mir das vorgenommen habe.
Ja, jetzt haben wir ja ein paar Sachen gehört und es klang für mich jetzt so, als wäre es tatsächlich irgendwie das Problem der Gewohnheiten, dass man eben da schnell wieder zurückverfällt. Jetzt habe ich aber diese Intention und ich will das umsetzen und wie könnte man das denn strategisch irgendwie angehen, dass man das wirklich durchhält? Habt ihr da Ideen?
Also zuerst geht es vor allem auch darum, die Intention in eine wirkliche Zielsetzung zu verwandeln. Denn eine Intention, ein Verhalten zu haben, ist auch nochmal was anderes als ein tatsächliches Ziel. Das heißt, wenn ich mein Verhalten irgendwo anpassen möchte, dann brauche ich irgendein Ziel, was auch spezifisch ist. Es gibt so ein Akronym in der Psychologie, das ist das Akronym von den SMART-Zielen. Das steht für spezifisch, messbar, ausführbar, realistisch und terminiert. Das sind so 5 Schlagwörter, wie so ein Ziel formuliert sein sollte, damit ich das tatsächlich auch ausführen kann. Denn wenn ich beispielsweise mir ein Ziel setze, ich möchte jetzt jeden Tag joggen gehen und nur noch Obst und Gemüse essen, ist das zwar vielleicht irgendwie ein schönes Ziel, aber wenn ich ehrlich bin, ist es nicht besonders realistisch. Das heißt, da kann ich nur auf Erfahrungen stoßen, die ja eben nicht erfolgreich sind. Das heißt, da ist schon mal der erste Punkt, ne, tatsächlich richtig ein Ziel zu setzen.
Also wenn ich das jetzt auf die Yoga-Einheit beziehen würde, würde ich halt sagen, ich mache am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils 30 Minuten Yoga. Wäre das genug?
Genau, das kannst du halt dann schauen, ob das für dich auch realistisch ist. Hast du montags, mittwochs und freitags Zeit? Und wann mache ich das schon? Kannst du auch schon mal überlegen, mache ich das morgens, mache ich das abends? Was sind vielleicht für Herausforderungen? Habe ich Kinder zu Hause, die mich morgens davon abhalten, das zu machen? Da muss ich mir gar nicht erst vornehmen, das morgens zu machen, weil das sowieso nicht funktioniert. Das heißt, auch da wieder ganz individuell schauen, was ist für mich realistisch und wie kann ich das auch ausführen?
Aber ich stelle es mir irgendwie schwierig vor, wenn man jetzt sowas wie so einen Stundenplan hat und dann steht da mein Montag, Mittwoch, Freitag Yoga drin, dann kommt da aber irgendwas dazwischen, dass mein Mann nicht kann, ich mein Kind von der Schule abholen muss, schmeiße ich dann die komplette Woche über den Haufen? Weil, also ich stelle mir es schwierig vor, das dann trotzdem weiterhin durchzuhalten oder lasse ich den einen Tag und mache dann weiter wie bisher?
Ja, also das ist ein richtig gutes Beispiel. Denn eigentlich so mein Lieblingsfakt in der Psychologie ist der What the Hell-Effekt. Ich glaube, das kennen wir alle. Weißt du, wenn du machst eine Tafel Schokolade auf, weißt du, dann hast dir vorgenommen, ich esse keine Schokolade heute, dann isst du ein Stück Schokolade und denkst du so, ach, what the hell, dann kann ich auch gleich die ganze Tafel essen. So. Und das ist ja was, das haben wir, begegnet uns allen immer wieder, vor allem auch mir, andauernd. Und allein schon sich dessen bewusst zu sein und zu sagen, hey, das macht schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt ein Stück esse oder die ganze Tafel. Und sich einfach nochmal so bewusst zu machen, okay, dieses What the Hell-Ding, das ist gemütlich für mich, weil dann habe ich eine Ausrede, die ganze Tafel zu essen. Aber es ist eben nicht ganz realistisch. Das heißt, irgendwie dranbleiben an den Zielen.
Ja, aber dieses am Ziel dranbleiben, das klingt ja immer so einfach. Aber also ich bin ja ein super großer Schokoladenfan zum Beispiel. Und dann liegt diese Tafel vor mir und ich habe richtig Bock, die zu essen. Was mache ich denn dann?
Es gibt... Also auch so in der Literatur, in der Psychologie gibt es so ein paar Strategien, die man anwenden kann, um eben genau solchen Gewohnheitsessen oder sowas entgegenzuwirken. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal wieder wegkommen von dem Schokoladenbeispiel und vielleicht wieder einmal zu so einem Universitätsbeispiel gehen. Wir sprachen ja vorhin über Grenzen setzen. Wie schaffe ich das, meine Grenzen irgendwo zu setzen, wenn mir das wichtig ist? Da wäre die erste Möglichkeit, der erste Schritt, das Herausarbeiten von so kritischen Situationen. Also wenn ich merke, abends im Bett liege ich immer noch bis Mitternacht an meinem Handy und lese mir die E-Mails durch für die Uni, dann wäre das irgendwo so eine kritische Situation, wo ich sage, da kann ich nicht mit abschließen. Und da kann ich mir einmal überlegen, was wäre denn so eine machbare Verhaltensalternative? Also zu sagen, es wäre doch eigentlich cool, wenn ich mein Handy abends nicht mit ins Bett nehme, damit ich dort einfach für mich abschalten kann und mich einfach schlafen legen kann und die E-Mails dann am nächsten Morgen checke. Nun ist es aber auch sehr einfach, wenn man dann aus Gewohnheit immer dieses Handy nimmt und sich hinlegt und dann dort im Handy chillt. Da gibt es so eine ganz einfache Struktur, Satzstruktur, wie man versuchen kann, diese alte Gewohnheit zu überschreiben mit einer neuen Verhaltensweise. Das sind die sogenannten Wenn-Dann-Sätze. Genau dort versucht man, diese kritische Situation am Anfang des Satzes einzuspielen, also zu sagen, wenn ich ins Bett gehe oder auch wenn ich mich bettfertig mache. Das wäre der erste Teil, der Wenn-Teil mit der Situation. Und dann kommt der Dann-Teil mit einer Verhaltensweise. Dann mache ich mein Handy aus. Das klingt erstmal relativ simpel, wenn Situation X, dann Verhalten Y. Aber alleine schon mal das Herausarbeiten dieser kritischen Situation und dann dieses Formulieren von diesem Satz, dieses wenn ich ins Bett gehe, dann mache ich mein Handy aus. Dass ich mir das als Verhaltensoption im Kopf aufbaue und dann eben versuche, das jeden Abend umzusetzen und jeden Abend mich daran zu erinnern, okay, wenn ich ins Bett gehe, dann mache ich mein Handy aus. Und das wäre eine Option, sich zu versuchen, so alte Verhaltensgewohnheiten, wie zum Beispiel das Handy immer im Bett zu haben und dadurch so viel Stress zu haben, mit einer neuen Alternative zu überspielen und zu sagen, ich mach das Handy aus und lege mich so ins Bett.
Okay, aber dann auf mein Beispiel bezogen, wäre das ja dann, wenn ich eine Schokolade aufmache, dann esse ich nur 2 Stücke. Oder wenn ich eine Schokolade sehe, dann schenke ich sie meiner Mitbewohnerin zum Beispiel.
Ja, genau.
Ich fand es irgendwie da nochmal voll spannend, dass du auf diese kritischen Situationen eingegangen bist. Also, dass es erstmal so wichtig ist, sie überhaupt zu erkennen. Ich bin eine Person, die gerne viel Schokolade isst. Oder ich bin eine Person, die nachts immer noch ihr Handy neben sich liegen hat. Und ich finde, da sind wir ja auch wieder irgendwie bei der Aufmerksamkeitskomponente, dass es total wichtig ist, auch erstmal für sich zu identifizieren, wo sind denn irgendwie meine Bereiche und was kann ich vielleicht verändern.
Also ich habe jetzt irgendwie den Eindruck bekommen, dass wenn dann Sätze durch Strategien, hätten wir diese Work-Life-Balance von uns irgendwie selber in der Hand. Und es klingt auch so, als würden wir die volle Verantwortung dafür tragen. Ich weiß es aber nicht zum Beispiel, wie das ist, ob das Work-Life-Balance wirklich vom Individuum ausgeht oder ob man das nicht auch vielleicht ein bisschen kritisch sehen kann oder wie seht ihr das?
Also es gibt da auf jeden Fall auch Kritik an dem Konzept, was halt vor allem in die Richtung geht, die du gerade auch schon beschrieben hast, dass eben die Probleme und Stress komplett beim Individuum abgeladen werden und auch die einzelne Person dafür verantwortlich ist, damit klarzukommen. Und so kann man sozusagen diese Work-Life-Balance auch verstehen als eine Individualisierung von eigentlich strukturellen Problemen, also irgendeine Art Selbstoptimierung, um in einem System, was eben zunehmend ausbeuterisch wird oder wo Leute immer mehr arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, um damit eben noch irgendwie klarzukommen. Und jeder, der das dann eben nicht schafft, ist dann auch quasi selbst daran schuld oder ist irgendwie ungeeignet. Und dadurch wird sozusagen erschwert, auch mal auf die strukturellen Probleme zu gucken und sich zu überlegen, woran liegt das vielleicht, dass so viele Leute auch an Burnout leiden oder generell viel Stress in ihrem Beruf haben und ob es da auch Möglichkeiten gibt, den Stress erstmal zu reduzieren. Also bevor die Leute selber damit umgehen müssen, wäre es ja auch eine Möglichkeit, dass einfach das Arbeitsleben angenehmer ist, sodass vielleicht gar nicht so viel Work-Life-Balance-Maßnahmen notwendig sind.
Ja, ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, da auch nochmal zu schauen, inwiefern individualisiert das die Probleme. Und ich finde, man kann auch nochmal genauer auf den Begriff der Work-Life-Balance schauen. Denn eine Work-Life-Balance hat ja so 2 Pole. Ja, es gibt Arbeit und Leben. Und das impliziert, dass Arbeit kein Leben ist und Leben keine Arbeit. Was da auch total durch das Raster fällt, ist Arbeit, die nicht Erwerbsarbeit ist. Vor allem Kinderbetreuung, oder halt eben auch Pflege von Angehörigen. Das ist alles Arbeit, die nicht unter dem traditionellen Sinne Erwerbsarbeit ist.
Und dadurch, dass man dann eben, dadurch, dass diese Arbeit eben zunehmend noch von Frauen gemacht wird, wird sozusagen durch dieses Konzept auch dieses Rollenbild stabilisiert, dass sozusagen Frauen für die Kindererziehung verantwortlich sind, weil durch diese Verschiebung der Arbeit in der Familie zum Beispiel in das Bereich oder in den Bereich Leben wird die sozusagen auch nicht als Arbeit gewertschätzt und im Endeffekt führt das dazu, dass diese dass diese Partizipation von Frauen zwar im Job geschätzt wird und auch verlangt wird, dass da sozusagen gearbeitet wird und auch genauso viel gearbeitet wird, aber gleichzeitig wird sozusagen diese Zuständigkeit für diese Tätigkeiten, die dann im Privaten gemacht werden, unsichtbar im Bereich Arbeit, weil das eben ja sozusagen abgewälzt wird in das Private.
Und genau mit dem Hintergrund, was ihr jetzt gerade genannt habt, fand ich sehr spannend. Wenn man das jetzt im Hinterkopf behält und dann aber sieht, dass ganz viele Unternehmen eben mit ihren Work-Life-Balance-Konzepten werben und in vielen Stellenausschreibungen das ja auch irgendwie mit drin steht, was wir bieten können. Wie würdet ihr sowas dann einschätzen?
Ja, also ich denke, gerade jetzt in den vergangenen Jahren ist es auch einfach ein sehr aktuelles Thema und auch ein Thema, wo viele von den Menschen, die neu in Berufe kommen, Wert drauf legen. Und das haben die Firmen natürlich auch erkannt und das ist mittlerweile in vielen Fällen auch ganz klar eine Imageaufbesserung, die eben ja als wertvoller Punkt mit aufgeführt wird, aber dann in puncto Unternehmenskultur oder auch die das generelle Arbeitsklima gar nicht so gelebt wird, sondern dann einfach erstmal sehr spezifisch nur diese Angebote zur Verfügung gestellt werden, also nur für sehr wenige, meistens die hochqualifizierten Beschäftigten und eben nicht für zum Beispiel die Putzkräfte oder ähnliches. Und diese, das heißt, dieses Interesse der Unternehmen, da eine Work-Life-Balance zu schaffen, ist natürlich immer erstmal auch davon getrieben, dass die Unternehmen Interesse daran haben, dass ihre Mitarbeitenden eben ja gesund bleiben, um arbeiten zu können. Und das ist, glaube ich, auch wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass es den Unternehmen hauptsächlich erstmal eben um den Profit geht. Und die Work-Life-Balance als Methode ist da eben auch in vielen Fällen ein Mittel zum Zweck.
Ich würde hier, glaube ich, gerne nochmal einwerfen, dass sich die Angebote der Uni als nicht profitorientiertes Unternehmen schon auch authentisch finde. Und ich denke auch, dass es sicherlich den einen oder anderen helfen wird, vielleicht mit seiner eigenen Work-Life-Balance oder auch sonst später mit Herausforderungen im Arbeitsleben besser umgehen zu können.
Ich glaube auch, dass es super wichtig ist, einmal sich auf die strukturellen Probleme hinzuweisen, aber eben auch, dass solche Work-Life-Balance-Angebote am Arbeitsplatz oder aber auch in der Uni natürlich auch für sich selbst auch eine Bereicherung ist. Dass, wenn man da irgendwie eine Achtsamkeitssession macht und die einem persönlich weiterbringt, ist das ja auch schon mal ein Fortschritt in der persönlichen psychischen Gesundheit.
Genau, ja, vielen Dank für eure ganzen Ideen, Eindrücke, Strategien und was ihr alles mit eingebracht habt, fand ich super spannend. Und um diese Podcast-Folge vielleicht nochmal ganz kurz Revue passieren zu lassen. Also klar ist auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass wir unser Gleichgewicht zwischen Arbeit, Freizeit, Familie und allen anderen Dingen, die unserem Leben irgendwie wichtig sind, finden. Und als Unterstützung gibt es ja, wie wir gehört haben, viele Anwendungs- und Umsetzungsstrategien. Aber letzten Endes muss halt doch irgendwie jeder für sich selber aushandeln und rausfinden, wie viel Trennung man braucht und auch eben, wie viel Stress man überhaupt vertragen kann. Und bei den ganzen Dingen darf aber nicht vergessen werden, dass wir nicht alleine für unsere Work-Life-Balance verantwortlich sind, sondern eben gerade ArbeitgeberInnen oder auch die Uni können eben zu einer guten Work-Life-Balance beitragen. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen irgendwie besser rausfinden, wie ihr eure Work-Life-Balance gestaltet. Und falls ihr euch noch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt, packen wir euch die Literaturangaben in die Shownotes. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen, ausgeglichenen Tag. Passt gut auf euch auf. Bis dann!
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dies war das Studierendengespräch unseres Campusgesprächs, aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch den Studierenden meine drei typischen Abschlussfragen zu stellen. Und sie hatten die Gelegenheit, wenn sie Zeit und Lust hatten, auch da ihre Antworten zu geben. Deshalb kommen jetzt hier jeweils die drei Fragen mit den Antworten, die bei mir eingegangen sind. Die erste Frage werde ich so ein bisschen verändern zu den vorherigen Folgen, nämlich, wenn die Studierenden sich jetzt vorstellen, nochmal gerade mit ihrem Studium anzufangen, sich also in die Vergangenheit versetzen können zu ihrem Studienstart-Ich, was würden sie diesem Vergangenheits-Ich dann mit auf den Weg geben?
Wenn ich mein Studienanfängerin-Ich anrufen würde, würde ich sagen, Hab Mut, engagier dich, probier Neues aus, schnupper in Initiativen rein, mach Praktika, lass dich mitreißen, vertiefe die Themen, die dich wirklich interessieren. Und lass dich nicht verunsichern, sei einfach neugierig und schnupper in alles mit rein, was wo du reinschnuppern kannst. Noch eine Sache, die ich meinem Studienanfängerin ich mitteilen würde, wäre vielleicht, nutz die freie Zeit, um dich zu ordnen, bau Pausen ein, mach Sport, nutz das Angebot vom Unisport bzw. vom Hochschulsport und tausch dich mit deinen Kommilitonen aus und genieß die Zeit des Studiums.
Meinem Studienanfänger, ich würde ich auf jeden Fall sagen, dass es sich auf eine richtig coole Zeit freuen kann und dass es entspannt sein soll, wenn mal irgendwas nicht so gut klappt, also wenn man Planung wie zerplatzt, weil es ergeben sich immer coole andere Sachen, die man machen kann. Und ich würde ihm raten, sich Zeit zu nehmen für andere Dinge neben dem Studium, also irgendwie noch eine Hochschulgruppe zu besuchen oder in die Fachschaft zu gehen, weil das doch irgendwie nochmal ein anderer Freundeskreis ist, aber auch nochmal ein anderer Input und nochmal irgendwie was anderes, wo man sich entfalten kann. Und genau, einfach die Zeit genießen. Noten sind wichtig, aber alles andere drumherum ist auf jeden Fall das, was man in Erinnerung behält.
Die zweite Frage, welcher ist denn der Lieblingsort der Studierenden an der Uni Jena?
Mein Lieblingsort an der Uni Jena kann ich gar nicht so genau benennen, weil ich ja im Oktober, also im Winter, angefangen habe erst in Jena und danach kam direkt Corona. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Ort drinnen, weil man sich ja leider nicht so viel draußen aufhalten konnte im Kalten. Ich würde jetzt einfach mal die Mensa sagen, einfach weil ich da den größten Teil meiner Zeit verbracht habe. Aber mir ist auch schon aufgefallen, dass so gemütliche Ecken in der Uni Jena irgendwie ein bisschen fehlen.
Mein Lieblingsort an der Uni Jena ist der Ernst-Abbe-Platz. Zuallererst natürlich, weil man da alle Leute wieder trifft. Dann, auch wenn es nicht mehr ganz zur Uni gehört, vielleicht das Café Rossi, weil es da einfach wahnsinnig leckeren Kaffee gibt. Und wenn man da ja, sich im Sommer schön irgendwie dann mit dem Kaffee auf den Ernst-Abbe-Platz setzen kann oder auch im Winter kuschelig, wenn man einen Platz ergattert, reinsetzen kann. Und ansonsten tatsächlich die Seminarräume, wo man alle Kommilitonen wieder sieht.
Und nun zur letzten der drei typischen Abschlussfragen. Wenn auch die Studierenden die Gelegenheit hätten, ein riesengroßes, aber noch leeres Plakat zu gestalten, das am Campus aufgehängt wird, was würde dann darauf abgebildet sein?
Wenn ich ein Plakat an der Uni aufhängen würde, beziehungsweise wenn ich mir aussuchen dürfte, was auf dem Plakat drauf ist, würde ich sagen, dass ich es schön fände, wenn unser Format After Work Talk im Rahmen des IPK-Studiums darauf wäre, weil ich mir vorstellen könnte, dass es auch für die Psychologen sehr interessant sein könnte. Wir hatten jetzt einfach einige IPKler eingeladen, die über ihren Werdegang berichtet haben und uns wahnsinnig viel Mut gemacht haben und auch tolle Einblicke in die Praxis gegeben haben, die wahnsinnig motiviert haben und die auch ein so schönes Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt haben. Vielleicht würde ich mich aber auch über ein Plakat freuen, wo zum Uni-Grill-Event eingeladen wird oder zum Sommerfest, wo man alle Leute wieder trifft, sich austauschen kann und einfach eine schöne Zeit mit leckerem Essen, leckerem Trinken und schönen Gesprächen haben kann. Und mal von dem ganzen Online-Semester abschalten kann.
Ich würde mir wünschen, dass da einfach nur Fett draufsteht. Probier es mal mit Gemütlichkeit, weil zumindest bei mir ist das so, dann habe ich direkt einen Ohrwurm und laufe in meinem Kopf singend durch die Gegend.
Na, an dieser Stelle abschließend wirklich ein großes Dankeschön an Carla, Marie, Marleen, Daniel und Ruth für deren große Motivation und Engagement. Und ein Dank geht natürlich auch an die Seminarleiterin Nele Plitt für ihre große Kooperationsbereitschaft und für das, soweit ich das mitbekommen habe, wirklich tolle Seminar in diesem Sommersemester. Ich bin ganz gespannt, wie Ihnen diese Folge des Campusgesprächs gefallen hat, in diesem leicht abgewandelten Format. Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal der Aufruf, beteiligen Sie sich total gern selbst und kommen Sie auf uns zu, dem Team vom studentischen Gesundheitsmanagement können Sie total gerne eine E-Mail schreiben an jana.kampe@uni-jena.de. Ich hatte es auch zuvor schon gesagt, darin können natürlich auch Tipps und Hinweise enthalten sein, wen wir mal einladen sollten zum Campusgespräch, mit wem wir sprechen sollten. Und zunächst freue ich mich jetzt aber erstmal total, dass Sie wieder dabei waren, und ich freue mich aufs nächste Campusgespräch und wünsche Ihnen bis dahin eine gute und natürlich vor allem gesunde Zeit.